Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich die Botschaft Gott hat die Welt geliebt anzuhören. Die beste Nachricht, die Sie jemals hören könnten, ist die, dass Gott Sie liebt. Gott hat die Welt geliebt wurde von Dr. Clarence Sexton geschrieben. In seiner Eigenschaft als Pastor und Bibelschulrektor schrieb Dr. Sexton diese Broschüre, sodass Sie Gottes einfachen Heilsplan klar verstehen können. Es ist sein Wunsch, dass Sie durch diese Botschaft zu Jesus Christus kommen und ihn persönlich kennenlernen. Wir beten, dass Gott Ihnen beim Zuhören dieser sehr wichtigen Botschaft zeigen möge, wie sehr er Sie liebt. Gott hat die Welt geliebt. Die Bibel sagt im Psalm 89, gedenke, wie kurz mein Leben ist. Gottes Wort sagt in Jakobus, dass ihr Leben ein Dampf ist. An einer anderen Stelle sagt uns die Bibel, dass das Leben wie eine leichte Brise ist, die über unsere Gesichter weht und dann verschwindet. Ganz gleich, wie lange wir leben, die Bibel sagt, es ist kurz. Nach dem Tod gehen wir in die Ewigkeit. Gott hat aber für uns einen Weg bereitet, der zum Himmel führt, sodass wir alle Zeit mit ihm sein können. Deswegen sagt die Bibel, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Himmel. Es gibt einen wirklichen Himmel. Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Einer seiner Jünger sprach, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus antwortete, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine wirkliche Hölle. Wenn Sie glauben, was Christus über den Himmel sagte, dann müssen Sie ebenso glauben und einsehen, dass der Herr Jesus auch sagte, dass es eine wirkliche Hölle gibt. In Lukas sprach er von einem Mann, der starb und zur Hölle ging. Er sagte, als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Die Wahrheit ist, wenn wir glauben, was Christus über den Himmel sagte, dann müssen wir auch glauben, was er über die Hölle sagte. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen und jeder Mensch lebt so lange, wie Gott lebt. Wenn wir hier auf Erden unseren letzten Atemzug nehmen, öffnet der Tod die Tür zur Ewigkeit und wir werden irgendwo weiterleben. Wir werden entweder mit Gott oder ohne Gott weiterleben. Ewigkeit. Wo? Jeder Mensch hat einen Termin mit dem Tod. Werden Sie nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle sein? Es gibt keine andere Frage in Ihrem Leben, die so viel Beachtung verdient wie diese. Es ist die einzige Streitfrage, die unbedingt entschieden werden muss. Deswegen sagte Jesus in Johannes Kapitel 3 zu einem Mann, der bei der Nacht zu ihm kam, »Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden.« Nikodemus war ein sehr religiöser Mann, doch sprach er zum Herrn, »Was meinst du, muss ich wiederum in meiner Mutters Leib gehen und geboren werden?« Jesus erklärte ihm, dass Menschen eine geistliche Geburt haben müssen. Alle Menschen sind Sünder. Wir sind alle Sünder und wir sind tot durch unsere Sünden. Wir müssen eine geistliche Geburt erleben. In Römer Kapitel 3, Vers 10 sagt die Bibel, wie denn geschrieben steht, da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer. In diesem Kapitel der Bibel führt Gott auf, was mit der Menschheit verkehrt ist. Er sagt, da ist nicht, der verständig sei, da ist nicht, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei, darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben, denn es ist hier kein Unterschied. Der Herr spricht hier von Juden und Heiden. Er sagt, es ist hier kein Unterschied. Weiter in Vers 23 des Römerbriefes, Kapitel 3, sagt er, sie sind allzumal Sünder. Das bedeutet, dass ich ein Sünder bin. Das bedeutet, dass Sie ein Sünder sind. Wir sind alle Sünder. Meine Frau wuchs im Haus eines Baptistenpredigers auf. Als sie 5 Jahre alt war, verunglückte ihr Vater tödlich in einem Autounfall. Er fuhr von einer Trauerfeier zurück, kam aber niemals zu Hause an. Es war ein regnerischer Tag gewesen und da war ein Unfall. An der Unfallstelle stand ein Polizist, der den Verkehr umleitete. Er gab einem Bus ein Zeichen, dass er die Umleitung fahren solle. Am anderen Ende der Umleitung gab ein anderer Polizist, ohne zu wissen, dass sein Kollege bereits dem Bus freie Fahrt gab, dem Vater meiner Frau ein Zeichen, dass er die Umleitung fahren solle. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Bus fuhr frontal auf das Auto. Ihr Vater wurde auf der Stelle getötet. Meine Frau wuchs in einem guten christlichen Zuhause auf. Jeden Sonntag ging sie mit ihrer Mutter zum Gottesdienst. Ihre Mutter erzählte ihr vom Herrn und vom Heil in Christus. Mein Vater war ein Berufsspieler. Ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Meine Frau und ich wuchsen ganz verschieden auf. Ganz gleich, aus welchen Verhältnissen sie kommen oder was ihnen in ihrem Leben passiert ist, wir haben alle dasselbe Problem. Das Problem der Welt ist nicht die Lüge, sondern es ist, was es verursacht. Das Problem der Welt ist nicht die Unmoral, sondern es ist, was die Unmoral verursacht. Tausende von Menschen in der Welt beginnen täglich Kokain einzunehmen. Aber das Problem ist nicht die Droge. Schreckliche Dinge geschehen in der Welt und irgendetwas gibt es, was dahinter steckt. Was hinter dem allen steckt, ist die Sünde. Wir sind alle Sünder. Unsere Sünde bringt einen hohen Preis hervor. Vielleicht sagen Sie, ich bin kein Sünder. Vielleicht haben Sie im Sinn, dass Sie nicht so ein großer Sünder sind wie jemand anders. Die Bibel ist wahr und sie sagt, Sie sind allzumal Sünder. Sie mögen vielleicht nicht so schlecht sein wie jemand, den Sie persönlich kennen, doch sind wir alle Sünder. Die Bibel sagt, der Sold unserer Sünde ist der Tod. Das bedeutet Tod und Hölle. Es bedeutet ewige Trennung von Gott. Wir sind mit einer Sündennatur geboren. Man könnte sogar sagen, jeder Mensch ist geistlich tot geboren. Wir sind geistlich tot. Sie versuchen vielleicht, die Welt zu verbessern, und das ist gut. Aber gute Werke bringen uns nicht in den Himmel. Der unbußfertige und unerrettete Sünder geht in die Hölle. Kein Land der Welt hat einen Ort, wo man sich verstecken könnte, um dem Gericht Gottes zu entfliehen. Wir leben und wir sterben. Wenn Sie heute sterben sollten, wo würden Sie hinkommen? In den Himmel oder in die Hölle? Christus starb für alle Menschen. Denken wir daran, Christus starb für alle unsere Sünden. Wir sind alle Sünder. Christus starb für alle Menschen, nicht nur für ein paar, sondern für alle. Mit anderen Worten, ich kann überall in der Welt hingehen und jedem, den ich treffe, mitteilen, Jesus Christus starb für dich. Auf jeder Insel des Meeres und auf jedem Kontinent der Welt müssen die Menschen die gute Nachricht hören. Die gute Nachricht ist das Evangelium. Im 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 1 bis 4, schrieb der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Im 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 1 bis 4, schrieb der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt, es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am 3. Tage nach der Schrift. Wir sagen, das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Wir sind alle Sünder, aber Christus starb für unsere Sünden. Es ist gute Nachricht, weil wir Gottes Nachricht für unsere Sünden gehört haben. Es ist aber nur gute Nachricht, wenn man es hört, bevor man stirbt. Danken wir Gott, dass wir sie gehört haben. In Hebräer Kapitel 2, Vers 9 sagt die Bibel, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist, denn die Engel, Jesum, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. Ich kann Ihnen ins Gesicht schauen und sagen, ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges erzählen. Es gibt nichts, das wichtiger ist. Ich muss mit Ihnen darüber reden. Es ist lebenswichtig. Jesus starb für Sie. Jesus Christus starb für alle Menschen. Die Geschichte von Golgatha, wo Christus für uns am Kreuz das Erlösungswerk vollbrachte, ist die wunderbarste Geschichte, die man jemals gehört hat. Viele Leute können Johannes 3,16 zitieren. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt sie so sehr und Gott liebt mich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um für uns am Kreuz zu sterben. Jesus Christus wurde von einer Jungfrau geboren. Er lebte ein sündloses Leben. Er tat nur Gutes. Eines Nachts betete er in einem Garten. Er betete aber nicht mit seinen Händen schön gefaltet, kniend an einem großen Stein, wie Künstler ihn gerne malen, sondern die Bibel sagt, er fiel auf die Erde, auf sein Angesicht und sein Schweiß war wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Er betete unter der Qual unserer Sünden. Er rang mit dem Tod, denn die Zeit war nah, für ihn aufs Kreuz zu gehen, um für unsere Sünden zu bluten und zu sterben. Eine Schar von Menschen mit Fackeln und Lampen kamen über den Bach Kidron, um Christus gefangen zu nehmen. Sie brachten Lampen und Fackeln, weil sie dachten, dass er vielleicht von ihnen fliehen wollte und sie ihn verfolgen müssten. Aber als sie ihn sahen, trat er ihnen entgegen, um ihnen zu begegnen. Wenn er gewollt hätte, hätte er fliehen können, aber er floh nicht. Er sprach zu ihnen und sagte, »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm, »Jesum von Nazareth.« Jesus sprach zu ihnen, »Ich bin's.« Als sie ihn hörten, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Können Sie sich das vorstellen? Diese Schar kam, um Christus gefangen zu nehmen. Aber als sie ihn sprechen hörten, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Doch sie erhoben sich wieder und traten weiter auf ihn zu. Denken Sie nur, wie verhärtet das Herz eines Menschen werden kann. Sie griffen ihn und banden ihm die Hände. Zweifellos dachten sie, er würde sich wehren, aber er wehrte sich nicht. Er opferte sich freiwillig und er gab sein Leben freiwillig. Niemand konnte es von ihm nehmen. Er sprach, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Malchus, des Hohenpriesters Knecht, band Jesus Hände. Petrus aber konnte es nicht mehr länger mit ansehen. Er zog sein Schwert aus und zielte auf das Haupt des Knechtes. Er verfehlte und hieb ihm ein Ohr ab. Wenn Sie jemals eine Wunde am Kopf hatten, wissen Sie, wie stark es bluten kann. Christus hob das Ohr auf und legte es an die offene Wunde und heilte ihn. Dies geschah in der Gegenwart aller, die anwesend waren. Noch in derselben Nacht ging Christus ins Verhör. Im Verhör machten sie ihn zum Gespött. Am nächsten Morgen führten sie ihn vor Pilatus. Von Pilatus nahmen sie ihn vor Herodes und dann wieder zurück zu Pilatus. Sie verspotteten ihn und verhöhnten ihn. Einer sagte, er ist ein König. Da kamen sie und flochteten eine Krone von Dornen und setzten sie fest auf sein Haupt. Sie sagten, er ist ein König, salben wir ihn. Da kamen sie und spieen in sein Angesicht, bis es ganz mit Speichel bedeckt war. Sie sagten, er ist ein König, ziehen wir ihm ein Purpurkleid an. Und um ihn zu verspotten, legten sie ihm einen Purpurmantel auf seinen blutig geschlagenen Rücken. Schließlich führten sie ihn vor eine Masse tobender Menschen, die aufschrie: Gib uns Barabbas los und kreuzige Christus. Christus trug das Kreuz auf Golgatha. Dort auf Golgatha nahmen sie ihn und nagelten ihn ans Kreuz. Sie schlugen Nägel durch seine Hände und seine Füße. Er hing am Kreuz zwischen Himmel und Hölle. Wenn Sie ihn im Geist dort am Kreuz hängen sehen, fragen Sie sich bestimmt, warum? Er hatte niemals gesündigt. Warum? Er hatte niemals etwas Unrechtes getan. Aber sie sprachen Lügen über ihn und gaben Falschzeugnis wider ihn. Er war der einzige Unschuldige, der jemals auf Erden wandelte, und doch hang er da und blutete und starb. Die Leute hörten ihn laut rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, fiel Gottes Zorn auf ihn. Er, der von keiner Sünde wusste, wie die Bibel sagt, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er vergoss sein Blut und starb für die Sündenschuld der ganzen Welt. Wir können das gar nicht recht begreifen. Heute leben über 6 Milliarden Menschen auf der Welt und Millionen lebten schon vor uns. Wir können es aber bestimmt begreifen, wenn wir hören: Jesus starb für mich. Ich möchte Sie nun etwas fragen. Der Herr Jesus starb für Sie persönlich. Was halten Sie davon? Was ist Ihre Reaktion auf das, was er für Sie persönlich getan hat? Ich bin ein von Gott berufener Prediger, der Ihnen verkündigt: Jesus Christus liebt Sie und ist für Sie persönlich gestorben. Er wurde begraben und ist auferstanden von den Toten. Er kam leibhaftig aus dem Grab. Der Stein vor der Grabestür war aber nicht abgewälzt, sodass Christus herauskommen konnte, sondern dass andere hineingehen und erkennen konnten, dass das Grab leer war. Preisen wir Gott für seine Auferstehung. Was eine wunderbare Hoffnung wir haben. In Johannes 11, 25 bis 26 sagt Christus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Als Christus Lazarus' Schwester fragte: Glaubst du das? Und sie ihm antwortete: Ja, Herr, möchte ich mich gleich neben Sie stellen und auch ausrufen: Ja, Herr, ich glaube. Glauben Sie auch? Alle Menschen müssen durch den Herrn Jesus Christus erlöst werden. Alle Menschen sind Sünder. Christus starb für alle Menschen. Jeder Mensch muss persönlich durch den Herrn und Heiland Jesus Christus erlöst werden. Jeder Mensch kommt zu Gott auf dieselbe Weise, durch den Herrn Jesus Christus. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich ein Diener Gottes bin. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich jemandem Leid tat. Meine Frau kommt nicht in den Himmel, weil ihr Vater ein Prediger war und in einem Autounfall tödlich verunglückte, als sie nur 5 Jahre alt war. Alle Menschen müssen denselben Weg gehen, und der Weg ist der Herr Jesus Christus. Es gibt einen interessanten Vers in der Bibel, der die ganze Sache erklärt. Viele Leute haben Schwierigkeiten, diesen Vers zu verstehen. Im Römer Kapitel 3, Vers 26 sagt die Bibel: Auf dass er zu diesen Zeiten da würde die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesus. Gott ist gerecht und er ist der, der gerecht macht. Wie kann ein heiliger Gott sagen, dass er gerecht sei, wenn er sündhaften Kreaturen erlaubt, in seinem Himmel zu kommen? Doch Gott ist gerecht und er ist der, der gerecht macht. Die Bibel sagt, dass, wenn wir zu Christus kommen und ihn als unseren Erlöser annehmen, Gott uns für gerecht erklärt. Er ist der, der gerecht macht. Manche denken, gerecht sein bedeutet genauso viel, als ob wir niemals gesündigt hätten. Ich schätze diesen Gedanken. Es bedeutet aber wesentlich mehr, als dass ich niemals gesündigt hätte. Es bedeutet, als wäre ich niemals ein Sünder gewesen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe 2 Söhne und 5 Enkelkinder. Ich spreche gern von meinen Enkelkindern. Ich will, dass sie alle in den Himmel kommen, weil ich dort mit ihnen sein möchte. Ich liebe sie. Ich bin gerne mit ihnen zusammen. Wir haben viel Spaß zusammen. Aber ich will auch mit ihnen im Himmel sein. Es gibt Familien, in denen einer oder 2 erlöst sind, aber all die anderen nicht. Wie wunderbar wäre es doch, wenn alle in der Familie erlöst wären. Bringen wir sie alle zu Christus. Ich will nicht ohne meine Familie in den Himmel gehen. Als meine Söhne Kinder waren, wurden sie von mir erzogen. Wenn sie etwas Unrechtes taten, vergab ich ihnen, wie auch sie mir vergaben, wenn ich einen Fehler machte. Ich konnte ihnen vergeben, aber ich konnte ihre Taten nicht auslöschen. Gott aber vergibt uns nicht nur, sondern er löscht auch alle unsere bösen Taten aus, die wir begangen haben. Für das Kind Gottes gibt es kein Zeugnis, in dem geschrieben steht, dass es jemals ein Sünder war. Wenn ein Mensch Gott bittet, ihm seine Sünden zu vergeben und durch Glauben Christus als seinen Heiland annimmt, erklärt Gott seine Sündenschuld am Kreuz bezahlt, da Jesus Christus für ihn starb. Das Schuldkonto des Erlösten wird durch Christis Bezahlung völlig getilgt. Gott sieht dann sein Kind genauso, wie er Christus sieht. Christus war niemals ein Sünder. Aber es ist mehr als nur die Tatsache, dass er niemals sündigte. Er war niemals ein Sünder. Wenn Gott auf einen erlösten Menschen schaut, sieht er Christis Erlösungswerk auf seinem Konto. Sein Konto zeigt Christis volle Bezahlung für seine Sündenschuld. Sein Sündenkonto ist durch Christis Bezahlung völlig gelöscht. Gott sieht ihn dann so, als wäre er niemals ein Sünder gewesen. Ein schreckliches Werk tut der Teufel, aber das Werk, das Gott durch Christus tut, ist größer und mächtiger als das des Teufels. Das Werk des Teufels kann ungeschehen gemacht werden. Das Werk Christi kann niemals ungeschehen gemacht werden. Von Natur aus sind wir alle Kinder des Teufels. Wir haben alle gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Jeder Mensch ist bereits unter einem Todesurteil. Gott hat bereits Gericht gehalten und erklärt, die ganze Welt ist schuldig, das Urteil der Welt ist ewige Hölle ohne Gott und ohne Hoffnung. Unser lieber Heiland Jesus Christus kam zur Erde und vergoss sein Blut und starb am Kreuz und bezahlte unsere Sündenschuld, sodass wir nicht in die Hölle gehen müssen, ohne Gott und ohne Hoffnung. Er wurde begraben und er ist auferstanden von den Toten am ersten Ostermorgen. Wenn wir den Herrn bitten, unsere Sünden zu vergeben und durch Glauben ihm als unseren Heiland vertrauen, erhört er unser Gebet und vergibt uns unsere Sünden und erlöst uns. Sie sagen vielleicht, ich glaube das alles. Wirklich? Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Genau hier ist es, wo wir keinen Fehler machen dürfen. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie Sünder sind und dass Christus für sie sein Blut vergossen hat und dass er für sie am Kreuz starb, aber sie haben niemals Christus und Christus allein für ihr Seelenheil vertraut. Für viele Menschen ist es Christus plus Taufe oder Christus plus gute Werke oder Christus plus erste Kommunion oder Christus plus heiliges Abendmahl. Die Bibel lehrt aber, dass die Erlösung nicht durch gute Werke, die wir getan haben, geschieht, sondern ganz allein durch Christus. Niemand kann durch eigene Verdienste in den Himmel gelangen. Charles Spurgeon, der gewaltige englische Erweckungsprediger des vorigen Jahrhunderts, sagte: Wenn ich wegen meiner guten Werke in den Himmel käme und durch das große Perlentor ginge, um auf der Straße aus Gold zu wandeln und dann die herrlichen Häuser sehen würde, würde ich sagen, o Herr, ich verdiene es nicht, hier zu sein. Aber wenn ich durch das Erlösungswerk Christi dorthin komme, dann werde ich durch das große Perlentor gehen und sagen, o, wie wunderbar ist dieser Ort. Nur Christus allein kann solch ein wunderbares Werk vollbringen. Sie fragen nun vielleicht, was muss ich tun, um in den Himmel zu gelangen? Erlauben Sie mir, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Als Teenager sang ich im Jugendchor in meiner Kirchengemeinde. Eines Tages kam der Chorleiter zu mir und sagte, ich möchte mit dir reden. Er fragte mich, Clarence, bist du ein Christ? Er war sehr um mich besorgt, da er von meinen Familienverhältnissen wusste und von den Schwierigkeiten, die ich hatte. Ich sagte zu ihm, Ja, ich glaube schon. Ich bin kein Heide. Ich besuche den Gottesdienst. Ich habe eine Bibel. Ich gehe zur Bibelstunde. Aber er verstand, was mir fehlte. Und er erklärte mir genau das, was ich Ihnen hier geschrieben habe. Er bat mich, mit ihm zum Pastor zu gehen, um mit ihm zu sprechen. Beide fragten mich, ob ich Jesus Christus als meinen Erlöser vertrauen wolle. Aber ich wusste nicht, wie man betete. Der Pastor und der Jugendchorleiter halfen und zeigten mir, wie ich beten sollte. An diesem Tag vertraute ich mich ganz allein auf den Herrn Jesus Christus für meine Erlösung. Niemand anderem, ganz allein Christus. Jeder Mensch muss das tun. Jeder Mensch muss persönlich zu Christus kommen und von ihm erlöst werden. Ich vertraute nicht dem Pastor oder dem Jugendchorleiter oder mir selbst. Ich rief Gott an in dem Bewusstsein, dass ich ein Sünder bin und bat ihn, mir gnädig zu sein und mich zu retten, um Jesu Willen. Ich glaubte Gott. Ich nahm Gott bei seinem Wort und Jesus Christus als meinen Erlöser in meinem Herzen auf. Gott offenbarte sich in meinem Herzen und ich wusste, dass ich Gott bei seinem Wort genommen und Christus als meinen Erlöser vertraut hatte. Das Wort Vertrauen bedeutet sich verlassen auf. Vertrauen auf, Glauben. Zum Beispiel, Sie setzen sich auf einen Stuhl, weil Sie glauben, dass er Ihr Gewicht tragen wird. Sie verlassen sich auf den Stuhl, dass er Sie tragen wird. Sie können von Gott und Christus wissen, so viel Sie wollen. Ihr Wissen ändert die Tatsache nicht, dass Sie erlöst werden müssen. Sie müssen sich persönlich auf Christus verlassen, um erlöst zu werden. Jesus Christus wird erst dann Ihr Heiland, wenn Sie ihm völlig und ganz für Ihre Erlösung vertrauen. Ich weiß, eines Tages werde ich im Himmel mit Gott sein. Wie wunderbar wäre es, wenn ich Sie dort auch sehen würde. Der einzige Weg für Sie, in den Himmel zu gelangen, ist durch Jesus Christus. Sie müssen persönlich zu ihm kommen und ihm als Ihren Erlöser vertrauen. Alle Menschen haben gesündigt. Christus starb für alle Menschen. Alle Menschen werden durch Christus erlöst. Beten Sie heute noch und nehmen Sie Jesus Christus als Ihren Heiland an. Wenn Sie nicht so recht wissen, wie Sie beten sollen, möchte ich Ihnen gern mit dem folgenden Gebet helfen. Das Gebet muss aber von Ihrem Herzen kommen. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist vom Tode. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz. Ich vertraue dir als meinen persönlichen Heiland. Hilf mir jetzt, von diesem Tag an für dich zu leben. Im Namen Jesu. Amen. Bitte schreiben Sie mir und lassen Sie mich wissen, ob Sie aufgrund dieses Büchleins gebetet und den Herrn Jesus Christus als Ihren Erlöser aufgenommen haben. Ich würde Ihnen gerne unverbindlich und kostenlos weitere Informationen zuschicken darüber, wie man ein christliches Leben führt. Clarence Sexton, P.O., Box 159, Powell, Tennessee, Postleitzahl 37849.